Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt, unser Herr Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, Familien sind getrennt. Einige sind nicht mehr da, sie fehlen, verschleppt sind sie, ungewiss, was aus ihnen geworden ist. Wenn das Volk sich trifft zum Gottesdienst, dann sind sie nicht mehr dabei. Sie ziehen gemeinsam hinauf zum Tempel in Zion, in Jerusalem. Sie feiern, aber es ist doch nicht mehr so wie früher. Sie sind nicht mehr vollständig. Das ist die Situation, in der unser Wochenpsalm entsteht. Irgendwann nach den Ereignissen des Jahres 597 vor Christus, als Jerusalem von der babylonischen Übermacht überrannt wird, eingenommen, geplündert und Tausende in die Gefangenschaft müssen. Unser Psalm ist ein Wallfahrtslied. Wallfahrtslieder werden eigentlich gesungen bei sonst so fröhlichen Festen wie dem Pesach und dem Purimfest, wenn die ganze Stadt bebt vor lauter Freude und Gesang. Aber seit diesen Tagen, als man so plötzlich die Angehörigen hat ziehen lassen müssen, ist nichts mehr, wie es war. Ganz sachte, ganz zaghaft macht sich Hoffnung breit, dass das noch nicht das Ende ist, dass die Trennung eines Tages ein Ende haben wird und man wieder zusammen sein kann. Ich lese Ihnen noch einmal den 126. Psalm, diesmal nach der Übersetzung Martin Luthers, und in dieser Übersetzung beginnt dieser Psalm wie mit einem Donnerschlag. Wenn der Herr die Gefangenen Zions erlösen wird, so werden wir sein wie die Träumenden. Dann wird unser Mund voll Lachens und unsere Zunge voll Rühmens sein. Dann wird man sagen unter den Heiden, der Herr hat Großes an ihnen getan. Der Herr hat Großes an uns getan. Des sind wir fröhlich. Herr, bringe doch zurück unsere Gefangenen, wie du die Bäche wiederbringst im Südland. Die mit Tränen säen, werden mit Freuden ernten. Sie gehen hin und weinen und streuen ihren Samen und kommen mit Freuden und bringen ihre Garben. Wir beten, Herr, dein Wort ist unseres Herzens Freude und Trost. Segne dein Wort an uns heute Morgen. Amen. Liebe Gemeinde, was für ein Text für so einen Ewigkeitssonntag, so voller Zuversicht, voller Hoffnung. Und er beginnt im Grunde mit einer Feststellung: Wenn der Herr die Gefangenen Zions erlösen wird, so werden wir sein wie die Träumenden. Wie die Träumenden. Hatten Sie mal den Eindruck, ein Traum wäre ganz und gar real? Na sicher, das kennt jeder, Träume, die einem so wirklich erscheinen, dass man nach dem Aufwachen sich erstmal kneifen oder wenigstens überlegen muss, ob das alles wirklich nur ein Traum war. Der Beter unseres Psalmes dreht es einfach um und sagt, wenn das Unmögliche passiert, wenn das Unvorstellbare Wirklichkeit wird, wenn Gott handelt, dann werden wir sein wie die Träumenden. Dann werden wir die Wirklichkeit für einen Traum halten, die Realität für das Irreale, eine große Vorfreude. Und dann etwas, das eben nur das Hebräische wirklich kann, eine Bildersprache, die es trifft. Dann wird unser Mund voll Lachens sein. Unbändige Freude, kein Raum mehr für Klagen, in keinem Knopfloch mehr eine Träne, endlich, endlich wieder vereint, endlich, endlich wieder frei, endlich ein Ende der Trennung. Wissen Sie, so muss das gewesen sein, als die Ehefrauen an den Bahndämmen standen, 1945, 46, 47 bis Anfang der 50er mit ihren Kindern und auf die Väter gewartet haben oder auf die Opas, die in der Gefangenschaft waren. Wie viele deutsche Frauen werden nach dem Krieg diesem Psalm gebetet, gesungen, geschluchzt, und gewimmert haben. Und dann der Moment, wenn das unmöglich Geglaubte doch eintrat und man sich in den Armen liegen konnte, ein Mund voll Lachens und eine Zunge voll von Rühmen dessen, der die Befreiung bewirkt hat. So geht unser Psalm weiter. Und dann wird diese Freude, diese Befreiung, diese Begeisterung, die Erlösung niemandem verborgen bleiben. Jeder wird es sehen und jeder wird es anerkennen, wenn der Herr die Gefangenen Zions erlösen wird. Dann wird man sagen unter den Völkern, der Herr hat Großes an ihnen getan. Selbst die, die den Herrn immer für Spinnerei gehalten haben, für eine Fantasie, für einen Traum, für Vertröstung, werden feststellen müssen, es stimmt. Gott ist da und er handelt an denen, die zu ihm gehören. Er steht zu seinem Wort. Wissen Sie, es wird einen Moment geben, da wird kein Mensch auf dieser Erde mehr sagen, ihr träumt doch, wenn ihr auf ihn hofft. Niemand wird die Augen verschließen können vor seiner Realität. Das ist es, was der Psalmbeter erwartet. Dass all seine Hoffnungen und alle Verheißungen Gottes wahr werden, erfüllt werden. Aber dann bricht unser Text ab. Denn es ist noch nicht so weit. Noch ist Trennung. Noch ist Schmerz, noch ist Glauben, noch ist Ungewissheit. Noch spotten die Heiden über seine Hoffnung. Aber wie von einem trotzigen Kind mit einer Träne im Auge heißt es hier wie in Stein gemeißelt, der Herr hat Großes an uns getan, darüber sind wir fröhlich. Heißt, ich habe ihn ja schon erlebt. Nur darum hoffe ich ja. Ich kenne ja meinen Gott, darum glaube ich ihm ja. Es ist ein trotziges Dennoch gegen seine Erfahrung in dieser Zeit der Traurigkeit, denkt er an all das Gute, das er in seinem Leben auch erfahren hatte. Liebe Gemeinde, da ist ein Rettungsseil in der Zeit der Not und Trauer. Das ist mehr als ein Strohhalm, das ist ein dickes Tau. Immer wieder werden wir in den Psalmgebeten aufgefordert, vergiss nicht, was Gott dir Gutes getan hat. Lass dich nicht überwinden von dem, was dich müde macht und einsam. Vergiss nicht all die schönen Jahre, all die kostbaren Momente mit einem lieben Menschen. Vergiss nicht die Momente großer Gewissheit im Glauben. Vergiss nicht die unzähligen Beweise seiner Gegenwart. Und wieder wechselt der Ton in unserem Psalm und ein zartes Gebet steigt auf, zart und doch voller Gewissheit, dass es nicht an der Zimmerdecke kleben bleiben wird. Vers 4. Herr, bringe doch unsere Gefangenen zurück, wie du die Bäche wiederbringst im Südland. Wir wissen ja nicht, wen er vermisst. Vielleicht den Vater, den Papa, vielleicht die Mama, vielleicht den Bruder, vielleicht den Sohn, vielleicht die Tochter, die Schwester. Bäche im Südland Palästinas, wissen Sie, die trocknen jeden Winter aus, jeden Winter. Und so fühlt er sich, unser Beter, wie im Winter. Wenn alles ausgetrocknet ist, wenn nichts mehr wächst, wenn alles stillzustehen scheint, wenn nichts mehr geht, wenn nichts mehr weitergeht und alles stockt. Aber er wählt das Bild von den Bächen im Südland, weil er, solange er lebt, es noch nie erlebt hat, dass sie im Frühling trocken geblieben sind. Er weiß, immer haben sie sich wieder gefüllt und immer Blumen und Gras, Korn und Wein wachsen lassen und blühen lassen. Immer war auf sie Verlass, auf die Bäche im Südland, im Negev. Nie sind ihre lebensschaffenden Fluten ausgeblieben. So erwartet er Gottes Handeln an sich und an allen für die Winter ist und Dürre. Es scheint für ihn keine Frage zu sein, an Gott zu zweifeln durch das, was er erdulden muss. Es wirft ihn nur umso mehr auf ihn. Katharina von Bora, wissen Sie, die Ehefrau Martin Luthers, die soll auf ihrem Sterbebett fern von zu Hause mitten in Krieg und Pest zu ihrer Tochter gesagt haben: Ich will an Christus kleben, wie die Klette am Kleid. Ich finde das einen unglaublichen Wunsch einer Mutter, die in die Augen ihrer gerade 18 Jahre alt gewordenen Tochter schaut und die weiß, ich kann nichts mehr festhalten und mich hält hier nichts mehr fest. Ich will an Christus kleben, wie die Klette am Kleid. Aber sie weiß, da ist einer, der lässt mich nicht los. Der macht mir meine Hoffnung nicht zunichte. Dessen Hand hält mich auch dort, wo keines Menschen Arm mehr hinreicht. Liebe Gemeinde, es ist November und es ist kein Geheimnis, wenn ich Ihnen sage, manchmal muss Winter werden, damit Frühling werden kann. Wer keine Täler kennt, kann sich nicht freuen über den Blick vom Gipfel. Wer nie im Dunkel war, beachtet kaum das Licht. Es sind die Schatten, die uns das Licht lieben lehren. Es ist die Trennung, die uns die Sehnsucht lehrt nach dem Wiedersehen. Es sind die Tränen, die uns den Trost erst erfahrbar werden lassen. Und so endet unser Psalm mit einem Bild von Saat und Ernte in den Versen 5 und 6. Die mit Tränen säen, werden mit Freuden ernten. Sie gehen hin und weinen und streuen ihren Samen und kommen mit Freuden und bringen ihre Gaben. Liebe Gemeinde, für den, der ihm vertraut, ist bei ihm keine Träne umsonst geweint. Gott sagt, so heißt es in den Psalmen, er sammelt unsere Tränen in einem Krug. Die Tränen über den Verlust eines geliebten Menschen ebenso wie über einen verlorenen Arbeitsplatz, eine verpatzte Prüfung, eine gestörte oder kaputte Beziehung. Er kennt sie und sammelt sie alle. Er wischt sie nicht einfach vom Tisch. Er stellt sie unter seine große Verheißung. Er lädt uns ein, ihm zu glauben, ein Leben an seiner Hand zu führen. Und seine Verheißung, Jesus spricht: Selig seid ihr, wenn ihr jetzt weint, denn ihr werdet lachen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft,